Maggie warf Fenoglio einen warnenden Blick zu, aber die Zunge saß bei ihm leider ebenso locker wie bei Pippo. »Wie Sie auf mich gekommen sind? Ich habe das Buch geschrieben«, verkündete der alte Mann stolz. Vielleicht erwartete er, dass Buster auf der Stelle vor ihm auf die Knie sinken würde, doch der verzog die Lippen nur zu einem mitleidigen Lächeln.
»Natürlich«, sagte er und zog sein Messer aus dem Gürtel. »Er hat es wirklich geschrieben.« Maggie konnte die Worte einfach nicht hinunterschlucken. Sie wollte dieselbe Angst auf Busters Gesicht sehen. Die Staubfinger hatte er blassen lassen, als er von Fenoglio erfuhr. Doch Buster lachte nur noch einmal und begann, Kerben in Fenoglios Küchentisch zu schnitzen.
»Wer hat sich die Geschichte denn ausgedacht?« fragte er. »Dein Vater? Wie dumm sehe ich aus, hä? Jeder weiß, dass gedruckte Geschichten uralt sind, dass sie aufgeschrieben wurden von irgendwelchen Leuten, die längst tot und begraben sind.«
Er stieß die Messerklinge in das Holz, zog sie wieder heraus und stieß sie erneut hinein. Über ihren Köpfen trampelte Flachnase herum. »Tot und begraben. Interessant.« Fenoglio zog Paula auf seinen Schoß. »Hast du das gehört, Paula? Dieser junge Mann glaubt, alle Bücher wären in grauer Vorzeit verfasst worden. Von toten Leuten, die Geschichten, Wunder wer weiß wo, aufgeschnappt haben. Vielleicht haben sie sie aus der Luft gepflückt.« Paula musste kichern. Im Schrank war es still geworden. Wahrscheinlich lauschte Pippo mit angehaltenem Atem an der Tür.
»Was ist daran so komisch?«
Buster richtete sich auf wie eine Schlange, der man auf den Schwanz getreten war. Fenoglio beachtete ihn nicht. Er betrachtete lächelnd seine Hände, als erinnerte er sich an den Tag, an dem sie begonnen hatten, Busters Geschichte aufzuschreiben. Dann blickte er Buster an. »Du trägst immer lange Ärmel, nicht wahr?« sagte er. »Soll ich dir sagen, warum?« Buster kniff die Augen zusammen und warf einen Blick zur Decke hinauf.
»Verdammt, warum braucht dieser Idiot so lange, um ein Buch zu finden?«
Fenoglio betrachtete ihn mit verschränkten Armen. »Ganz einfach. Er kann nicht lesen«, sagte er leise. »Du kannst doch auch nicht lesen. Oder hast du es inzwischen gelernt? Nicht einer von Capricorns Männern kann es. Ebenso wenig wie Capricorn selbst.« Buster stieß das Messer so tief in die Tischplatte, dass er Mühe hatte, es wieder herauszuziehen.
»Natürlich kann er es! Was redest du da?«
Drohend beugte er sich über den Tisch.
»Dein Geschwätz gefällt mir nicht, alter Mann. Wie wär's, wenn ich dir noch ein paar Falten mehr in dein Gesicht schneide?«
Fenoglio lächelte. Vielleicht glaubte er, Buster könnte ihm nichts tun, weil er ihn erfunden hatte. Maggie war sich da nicht so sicher. »Du trägst lange Ärmel«, fuhr Fenoglio so langsam fort, als wolle er Buster Zeit geben, jedes einzelne Wort ganz genau zu verstehen, »weil dein Herr gern mit Feuer spielt. Beide Arme hast du dir verbrannt, bis zu den Schultern, als du für ihn das Haus eines Mannes angezündet hast, der gewagt hatte, Capricorn seine Tochter zu verweigern. Seither legt ein anderer das Feuer, und du beschränkst dich auf Messerspiele.« Buster sprang so plötzlich auf, dass Paula von Fenoglios Schoß rutschte und sich unter dem Tisch versteckte.
»Du spielst wohl gern den neunmal Schlauen«, knurrte er, während er Fenoglio das Messer unter das Kinn hielt. »Dabei hast du das verfluchte Buch nur gelesen. Na und?«
Fenoglio sah ihm in die Augen. Das Messer unter seinem Kinn schien ihn nicht halb so zu erschrecken wie Maggie. »Ich weiß alles über dich, Buster«, sagte er. »Ich weiß, dass du jederzeit dein Leben für Capricorn hergeben würdest und dass du jeden Tag nach einem Lob von ihm lechzt. Ich weiß, dass du jünger als Maggie warst, als seine Männer dich aufgelesen haben und dass du ihn seither für so etwas wie deinen Vater hältst. Aber soll ich dir etwas verraten? Capricorn hält dich für dumm. Und er verachtet dich dafür. Er verachtet euch alle, seine so ergebenen Söhne, obwohl er selbst dafür gesorgt hat, dass ihr dumm bleibt. Und er würde jeden von euch, ohne zu zögern, an die Polizei verraten, wenn es für ihn von Nutzen wäre. Ist dir das klar?«
»Halt dein schmutziges Maul, alter Mann!«
Bastas Messer kam Fenollios Gesicht bedrohlich nahe. Für einen Augenblick dachte Maggie, er würde ihm die Nase aufschlitzen.
»Du weißt gar nichts von Capricorn, nur das, was du in dem dummen Buch gelesen hast. Und ich glaube, ich sollte dir jetzt den Hals durchschneiden.«
»Warte!«
Basta fuhr zu Maggie herum. »Misch dich nicht ein! Zu dir komme ich später, kleine Kröte«, sagte er.
Fenollio hatte die Hände gegen seinen Hals gepresst und sah Basta fassungslos an. Offenbar hatte er endlich begriffen, dass er keineswegs sicher vor seinem Messer war.
»Wirklich, du kannst sie nicht töten«, rief Maggie, »sonst...«
Basta strich mit dem Daumen über die Klinge seines Messers.
»Sonst was?«
Maggie suchte verzweifelt nach den richtigen Worten. Was sollte sie antworten? Was?
»Weil Capricorn auch sterben würde«, stieß sie hervor. »Ja, genau, ihr würdet alle sterben. Du und Flachnase und Capricorn. Wenn du den alten Mann tötest, dann sterbt ihr alle, weil er euch erfunden hat.«
Basta verzog die Lippen zu einem höhnischen Lächeln. Aber er ließ das Messer sinken. Und für einen Moment glaubte Maggie in seinen Augen sogar etwas wie Angst zu entdecken. Fenollio warf ihr einen erleichterten Blick zu. Basta trat einen Schritt zurück, musterte die Klinge seines Messers so angestrengt, als hätte er einen Fleck darauf entdeckt, und rieb sie mit einem Zipfel seiner schwarzen Jacke blank.
»Ich glaube euch kein Wort. Nur, dass das klar ist«, sagte er. »Aber die Geschichte klingt so verrückt, dass Capricorn sie vielleicht auch gern hören würde. Deshalb«,
er warf einen letzten Blick auf das blanke Messer, ließ es zusammenschnappen und steckte es zurück in den Gürtel,
»werden wir nicht nur das Buch und das Mädchen mitnehmen, sondern auch dich, alter Mann.«